Herzlich willkommen beim 6. Spielverlagerung.de Podcast. Kurz vorm Halbfinale haben wir nochmal zwei nette Gäste zu uns ins Studio eingeladen, um mit uns über die vier Teams zu reden und über die Chancen, vor allem der deutschen Mannschaft. Ich heiße herzlich willkommen Martin Rafeld.
Hallo.
Und wir sind auch sehr froh, dass bei uns Christoph Fetzer, Kommentator bei Laola 1 TV, zu Gast ist.
Hallo, servus.
Ja, wir legen direkt los und zwar mit dem ersten Halbfinale, Spanien gegen Portugal. Christoph, du hast ja oft mit dem spanischen Fußball zu tun, bei Laola 1 TV übertragt ja die Primera Division. Was hältst du von der spanischen Mannschaft bei dieser EM? Da sind ja auch die Aussagen immer unterschiedlich. Manche sagen, sie spielen sehr gut, andere sagen, sie sind nicht so gut, wie man es von ihnen gewohnt ist. Was hältst du von der Mannschaft?
Also ich finde, sie sind unglaublich schön anzuschauen. Also es macht richtig Spaß zuzuschauen. Super Kombinationsfußball, auf Ballbesitz ausgelegt, alle ballsicher, alle beteiligen sich am Spiel, das finde ich sensationell. Das Problem ist bloß, finde ich, es geht ja beim Fußball ums Toreschießen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das ein bisschen zu kurz kommt bei den Spaniern. Deswegen bin ich auch nicht ganz so sicher, ob sie so erfolgreich sein können wie 2010 und 2008. Ich glaube, dass da auch Portugal vielleicht sogar ein Stolperstein sein könnte im Halbfinale.
Nicht so zielstrebig, hast du gesagt. Meinst du auch, dass Spanien besser beraten wäre, wenn sie das falsche neue Projekt aufgeben, also mit Fabregas als zurückfallendem Stürmer? Sollten sie stattdessen lieber mit Torres vorne als einzelne Sturmspitze spielen oder überhaupt mit einer Sturmspitze spielen?
Also ich bin grundsätzlich eigentlich großer Fan von Zielspielern oder Zielstürmern, also einem Torres oder Negredo oder Soldado. Gut, der ist jetzt nicht dabei, aber die Spanier hätten da ja genug. Und ich bin auch der Meinung, dass das mit der falschen Neun ja schön und gut ist beim FC Barcelona, aber ich glaube, das ist auch bloß so erfolgreich oder vor allem so erfolgreich, weil sie halt mit einem Lionel Messi einen Spieler haben, der halt wie gemacht ist für diese Position. Und Cesc Fabregas ist auch ein überragender Fußballer. Aber ich denke, dass er diese Position nicht ganz so gut ausfüllen kann wie Lionel Messi oder bei weitem nicht so gut ausfüllen kann. Und deswegen, ja, wäre ich ehrlich gesagt schon eher für Torres im Sturm oder für Negredo, auch für Llorente, der ja eigentlich an dem Kombinationsspiel gut teilnehmen könnte und dann aber trotzdem derjenige ist, der ja gut abschließen kann und auch vielleicht mal eine Flanke verwerten kann. Man hat ja zum Beispiel jetzt im Viertelfinale gesehen, ja, da haben sie eine Flanke gebraucht und dann steht da nicht etwa Fabregas oder eben Torres, der da sonst stehen würde, sondern eben ein Xabi Alonso, der nachgerückt ist und macht das Ding rein. Also das hat für mich so ein bisschen exemplarisch diese Probleme des Systems eigentlich aufgezeigt, weil natürlich war es klasse, dass Xabi Alonso da nachgerückt ist bei dieser Flanke und es war auch super rausgespielt über die linke Seite, Iniesta, dann Jordi Alba, tolle Flanke, aber meiner Meinung nach muss da vor allem Stürmer stehen und das Ding reinmachen. Klar, super, dass Xabi Alonso nachgegangen ist und da damit dabei war. Aber ja, ich würde da lieber einen klassischen Stürmer vorne drin sehen.
Martin, wie stehst du zu dieser Frage? Bist du auch der Meinung, TR hat es ja so schön in unserem EM-Vorschauheft das Spielmacher-Paradoxon genannt. Stimmst du dem überein?
Ja, das hat ja jetzt nicht direkt was mit der falschen Neun zu tun, aber...
Ja, aber das Spanien grundsätzlich doch... okay, dann nennen wir es das Messi-Problem, so hat Messi-Problem. Das ja, glaube ich, genannt.
Ja, also das
Element Messi.
Also ist schon so, dass Spanien in allen Spielen eigentlich wenig durchschlagskräftig war und wenig wirklich gefährliche Strafraumszenen hatte. Und das ist natürlich schon ein bisschen riskant. Man hat auch gegen Frankreich wieder gesehen, dass die Szene, das Tor von Alonso, das kommt nicht zustande, wenn armer Luda mitgeht. Der lässt ihn einfach weglaufen. Das kann eigentlich nicht sein. Das wird, glaube ich, das wird Portugal nicht machen. Und das wird vor allem der Finalgegner, welches auch wird es erst recht nicht machen. Und B... Dann hat da Debuchy natürlich die Alba ganz schlecht verteidigt vor dem Tor. Und ansonsten waren sie auch dann nicht weiter gefährlich, die Spanier. Deswegen sieht man schon das Problem, dass die so ein bisschen arg auf Fehler angewiesen sind. Also man hat gesehen, wie gegen Italien, wie unfassbar gut das funktionieren kann. Wenn es funktioniert, dass bei diesem 1-1, wo dann Silva in der Mitte ist und Fabregas so diagonal einläuft und Italien das so gut wie gar nicht verteidigen kann, was da passiert. Also es schwankt zwischen völlig ineffektiv und absolut brillant, wenn sie ohne Stürmer spielen. Das Ding ist aber auch, man hat auf der anderen Seite auch wieder gesehen gegen Kroatien, dass sie auch ein bisschen leichter zu kontrollieren wären, wenn sie mit Stürmer spielen. Ja? Also das, wenn da die Zielstrebigkeit fehlt, aber sie nicht ins Angriffsdrittel so richtig reinkommen, Also ich meine, wenn die Zielstrebigkeit da ist, aber sie nicht so richtig ins Angriffsdrittel reinkommen, dann haben sie ja auch nicht viel gekonnt mit dem Stürmer. Deswegen, ja, also ich denke schon, dass der Hauptpunkt der ist, ob man wirklich Alonso, Busquets und Xavi zusammenspielen lassen will, weil oft entweder Xavi oder Busquets, einer von beiden hat oft keine Funktion und oft ist ein Spieler verschenkt und der fehlt dann, um eben Räume zu besetzen in der Offensive und sie müssen immer wieder zurückspielen und sind auch leicht von der Offensive dadurch abzuschneiden, dadurch, dass sie nicht so gut gestaffelt sind, wie sie sein könnten. Und ja, also ich weiß nicht so richtig, ich weiß eigentlich, warum der Boske das unbedingt macht mit den drei Spielmachern, ob das mit Status zu tun hat oder was auch immer. Eigentlich funktioniert es relativ schlecht, meine ich. Und ich habe den Eindruck, Spanien wäre deutlich besser beraten, wenn sie auf eine 3,50 nehmen.
Ich habe,
Wenn ich da mal ganz kurz, Martin, mich da noch einhaken darf,
Ja, warte, ich wollte direkt mal eine Frage an dich richten.
Ja.
Vielleicht willst du dir selber antworten halt, du als Spanien-Experte, mit dem Status haben wir ja gerade gehört. Da würde ich gerne nochmal dran anknüpfen. Ich habe mehrfach die Theorie gehört, dass der Boske niemanden rausschmeißen kann aus der Mannschaft, weil dann dieses Gleichgewicht Real Madrid, FC Barcelona nicht mehr gegeben wäre. Scheint das eine plausible Theorie?
Ja, das ist. Wo hast du es denn gehört?
Das habe ich in den Kommentarspalten so aufgeschrieben, das
Ja.
ist, man könnte es schon fast Verschwörungstheorie nennen. Es sind ja genau vier
Ja.
Barca-Spieler und vier Real Madrid-Spieler in der Anfangself.
Ja.
Und ja.
Ich könnte natürlich jetzt auch von irgendeiner spanischen Zeitung dann lanciert sein, entweder halt, ob sie Madrid treu oder Barcelona treu ist, könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß es nicht, ob es unbedingt dieses Gleichgewicht sein muss, aber ich denke, dass es extrem schwer ist für einen Nationaltrainer, eine von diesen drei Spielerpersönlichkeiten rauszunehmen. Es wäre genauso schwer, wie jetzt zu sagen, kommen wir vielleicht später noch darauf, Schweinsteiger auf die Bank zu setzen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Also ich hab das auch bei euch im E-Book gelesen und ich kann es durchaus nachvollziehen, dass man sich da vielleicht so ein bisschen auf den Füßen steht da im Mittelfeld. Alles drei natürlich überragende Spieler, aber vielleicht einfach zu ähnlich. Xabi Alonso, Xavi und Busquets. Aber ich glaube nicht, dass es funktionieren könnte, einen runterzunehmen. Da wäre der Aufschrei zu groß und dann weiß man ja, was dann für Mechanismen starten. Dann ist die Kamera immer bei dem, der draußen auf der Bank eine Schnute zieht, und dann ist die Stimmung vielleicht auch nicht mehr ganz so groß, ganz so
Aber
gut. Also es geht
auf der
vielleicht gar
anderen
nicht
Seite, die Spieler
um
gucken,
Barcelona,
mach du
Madrid,
es.
sondern insgesamt um das Gleichgewicht in der Mannschaft, dass man da nicht zu sehr eingreifen kann. Ich verstehe die Argumente, aber ich glaube, es wäre schwierig, einen von den dreien auf die Bank zu setzen.
Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, so eine Argumentation stößt mir immer ein bisschen auf, weil ich finde, ein Trainer sollte sich an diesen Faktoren nicht orientieren. Ich meine, am Ende wird auch danach abgerechnet, ob sie erfolgreich sind, wenn Xabi auf der Bank sitzt und die ganze Kamera, also ich meine, wenn das Spiel lang, die ganze Kamera auf ihn gerichtet ist, das interessiert doch die Spieler auf dem Rasen nicht. Also sie spielen dadurch doch nicht schlechter. Und wenn dann Spanien irgendwie den so Erzfeind in Anführungszeichen und direkten Nachbarn Portugal dafür dann 3-4-0 nach Hause schickt, weil die taktische Maßnahme gezogen hat, dann interessiert das doch nach dem Spiel keine Sau mehr, sondern da hat
Nach dem
Spanien
Spiel
einfach geil
nicht.
gespielt. Deswegen
Ja.
weiß ich nicht, ob
Aber
sich ein Trainer darauf spielt. Das ist so alibimäßig.
ich finde es nicht alibimäßig ist, also ich gebe dir recht, ja, dass es nach dem Spiel keinen mehr interessiert. Ich wollte bloß damit veranschaulichen, was es für einen großen Schritt für einen Trainer bedeuten würde, da so einzugreifen. Und ich glaube, deswegen wird sich das Del Bosco sehr, sehr lange überlegen.
Ja,
Ja,
finde
ich
ich
weiß
aber.
nicht.
Ich weiß nicht,
Darf ich
ob
mal
das,
kurz da
ob das
einhaken? Ich weiß
Trainer.
nicht, ob das nicht nichts bedeutet für den Spieler im Nachhinein. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir es an, Busquets wird runtergenommen, Spanien demontiert Portugal, dann wird es doch die Schlagzeilen zumindest in der Madrider Presse doch ziemlich anti-Busquets sein,
Genau,
oder?
wenn ich in der deutschen Presse nicht anders, dann wird wahrscheinlich nicht der überragende Sieg gefeiert, sondern vielleicht auch einfach dann mal rausgestrichen, wer denn nicht mit dabei war. Und ob man auf diesen Spieler nicht verzichten könnte. Da, genau in die Richtung geht meine Argumentation, aber nochmal, ich kann das gut verstehen, Martin, was du sagst. Ja? Vielleicht wäre es tatsächlich auch mutiger, aber stell dir vor, es geht schief und du verlierst gegen Portugal, hast Busquets runtergenommen oder was weiß ich, vielleicht sogar Xavi, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber nimmst einen der drei raus und dann geht schief und dann, was dann los ist. Aber du sagst, es
Ja,
würde
aber
schief,
gut,
deine Meinung,
wenn du
oder?
alle drei drauf lässt und dann Spanien hat 70% oder 80% Ballbesitz und kommt einfach zu keinem Torschuss. dann sagen ja auch alle hier, wir haben es doch gesagt, was spielst du? Gleichzeitig ist doch Gaga. Ja. Also ich weiß nicht, ob das.
Wen würdest du draufnehmen stattdessen? Statt einem der drei? Wer wäre dann praktisch der dritte? Und,
Navas wäre, glaube ich, ein interessanter Spieler, der hat immer, wenn er eingewechselt wurde, sehr viel Druck reingebracht. Oder vielleicht sogar Pedro, auch wenn er nicht so formstark ist, einfach einen, der sowohl für Breite als auch für Tiefe sorgt. Also Navas hat das gut gemacht, dass er entweder das Spiel gestreckt hat auf dem rechten Flügel, wodurch ja, die Schwäche Abeloa ein bisschen kaschiert wurde.
Ich glaube, die Frage war, wen du rausnehmen würdest, oder?
Ja, Busquets raus und Navas rein.
Nee, eher Xabi würde ich rausnehmen. Ich fand ihn auch so, nicht so stark und ich weiß nicht, ich fand ihn ineffektiv und keine Ahnung. Ich hab den als Xabi und Xabi so machen gesagt, ungefähr so viel, wie Xabi auch alleine machen würde. Was?
Ich glaube einfach, das geht nicht. Das ist so dahingesagt, ich würde Xabi rausnehmen. Ich würde Özil rausnehmen. Ja? Özil passt nicht rein. Also, wenn es so wäre. Ja? Also, das ist einfach klar, auf dem Papier ist es verständlich. Aber ich glaube, dass der Schritt einfach zu groß wäre.
Ich weiß nicht, ich kann sein. Ich finde immer, ein Trainer sollte sich von sowas nicht beurteilen lassen, sondern sollte sein Ding machen. Na klar wird das dann kritisiert, wenn es unerfolgreich ist, aber wenn es erfolgreich ist, kümmert es keinen. Und am Ende, weiß nicht, bevor man an sowas scheitert, sollte man es lieber durchziehen.
Wir können aber davon ausgehen, auf jeden Fall, sage ich jetzt mal einfach so in den Raum, dass die drei spielen werden allesamt. Ich denke, alles andere wäre eine riesige Überraschung.
Ja.
Und wir haben schon das Wort Portugal mehrfach gehört. Da gleich die Frage wieder an Martin. Ist Portugal die richtige Mannschaft, um gegen Spanien anzutreten? Oder werden die so vom Platz gefegt?
Ist relativ schwer zu sagen. Auf der einen Seite sind sie natürlich mit dem sehr defensiv stark zentralen Mittelfeld. Moutinho, Marelles, Veloso machen das ja die ganze EM schon sehr, sehr gut, sind sehr anpassungsfähig und gleichzeitig sehr kompakt und so. Und dann haben sie gute Konterspieler, da sind sie schon sehr gefährlich und theoretisch schon die richtige Mannschaft gegen Spanien. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie mehr Probleme haben, wenn die Flügelspieler ein bisschen, kannst du vielleicht mehr zu sagen, weil ich habe das Portugal-Niederlande-Spiel nicht gesehen, aber wenn die Flügelspieler nicht so weit außen kleben, wie das teilweise bei Dänemark der Fall ist und bei Deutschland sehr der Fall war, dann kriegt, glaube ich, die Zentrale mehr Probleme und dann klappt man so vielleicht ein bisschen ein. Wie beurteilst du das?
Also ich kann da jetzt keine anderen Schlüsse ziehen aus dem Niederlande-Spiel, weil die haben es auch relativ breit angelegt im Spiel und haben sie damit auch, das ist eigentlich kein Maßstab, das Spiel, weil es nach 15 Minuten entschieden war, nachdem die Niederländer das Spielen eingestellt haben.
Okay.
Von daher schwierige Frage halt. Ich fand, Veloso hat ein bisschen abgebaut, aber ich finde den sehr stark. Wird der jetzt auch von Dynamo Kiew umworben, wenn ich das richtig gesehen habe?
Wow.
Ja. Das ist schon mal ein Aufstieg von Genua gesehen.
Auf jeden Fall.
Ach so, er ist ja gerade bei Genua.
Ja. Und auf jeden Fall, der spielt eine gute EM, finde ich. Ja, schwierige Frage. Mit der Zentrale stimmt das? Wird auf jeden Fall sehr eng für Spanien da. Wie siehst du das, Christoph? Gerade in Hinsicht auf die Rückwärtsarbeit von Cristiano Ronaldo, die ja viel gescholten ist.
Ich hätte das noch die Vorwärtsarbeit von Cristiano Ronaldo vielleicht angesprochen.
Ja.
Erstmal muss ich sagen, dass ich von den Portugiesen überrascht bin. Also ich hatte die eigentlich raus in der Vorrunde. Ich hatte eigentlich da, wo sie jetzt stehen, die Niederländer. Habe mich da sauber getäuscht. Wie vielleicht auch der eine oder andere. Ein Vorteil hat Portugal auf jeden Fall gegen Spanien, nämlich, dass sie nicht das Spiel machen müssen, weil das können sie ja gar nicht, also das habe ich auch bei euch gelesen übrigens, das wusste ich schon vorher, dass sie so Probleme haben, hätte ich dann auch nicht gedacht, also vor allem aus der Zentrale raus, also Veloso mag ein guter Zweikämpfer sein und Auge haben und Stellungsspiel, aber beim Spielaufbau hat er schon ab und zu mal ein paar Probleme gehabt, genauso aus der Innenverteidigung raus, also Pepe ein überragender Zweikämpfer, mag manchmal ein bisschen überpacen, aber ich mag ihn auch eigentlich sehr, sehr gerne, weil er hart spielt und konsequent einfach, aber Spielaufbau ist auch nicht seine Stärke. Das ist vielleicht das Problem der Portugiesen, das sie aber gegen Spanien nicht haben, weil sie da weniger Ballbesitz haben werden. Und dann denke ich, dass vielleicht dann tatsächlich doch Spanien vor allem über die Cristiano Ronaldo Coentrao-Seite, also die rechte Defensivseite von Spanien mit Abeloa, vielleicht doch verwundbar ist. Und deswegen habe ich auch vorher schon gesagt, dass ich glaube, Portugal hat gar nicht so schlechte Chancen. Ich stelle mir da nur irgendwie so einen Angriff vor, dass die Spanier da im Mittelfeld sich wieder 35 Mal den Ball zugeschoben haben und dann einer macht einfach mal, weiß ich, einen Leichtsinnsfehler und dann kommt der Konter und Cristiano Ronaldo startet und dann hältst du ihn halt nicht mehr. Das wäre so ein Angriff, den ich mir vorstellen könnte, der eben dann für Portugal erfolgsversprechend ist. Und vor allem über die schnellen Außen. Also und auch, finde ich, Nani spielt eigentlich auch kein so schlechtes Turnier. Also ich hatte ihn deutlich abfallen im Vergleich zu Cristiano Ronaldo gesehen. Ist jetzt auch nicht so.
Der bessere Spieler als Ronaldo, um eine fiese These reinzuwerfen.
Der bessere Spieler?
Ja. Am Ball auf jeden
Fall. Gegen Spanien überhaupt jetzt?
Insgesamt Nani besser als Cristiano Ronaldo?
Ja.
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber auf jeden Fall hat Portugal auf den Außen Offensiv-Power. Hat natürlich, jetzt sind wir bei der Rückwärtsbewegung wieder, das Problem, dass sie da natürlich verwundbar sind. Ich glaube, alle vier Gegentore von Portugal sind über die linke Seite gefallen. Zum Beispiel auch das gegen Deutschland. Ja, dann sind wir beim Problem, dass Coentrão auch nicht der beste Defensivverteidiger ist, sage ich jetzt mal.
Aber wird natürlich auch defensiv nicht so viel zu tun haben, ne? Weil der Silva die ganze Zeit in die Mitte geht und Abeloa ist ziemlich zurückhaltend. Deswegen passt das vielleicht auch wieder Portugal ins Konzept.
Da sind wir jetzt wieder beim Gegenüberstellen der Systeme. Da geht es natürlich wieder ins Detail, das stimmt schon. Aber grundsätzlich vielleicht Portugal wirklich über die linke Seite dann auch verwundbar. Aber allgemein kommt ihnen das entgegen, dass sie das Spiel nicht machen müssen. Und ja, gute Außen. Und dann halt die Frage, macht er in der Mitte den auch rein? Oder zieht Cristiano Ronaldo in die Mitte und macht dann sein Tor? Aber ich sehe die Chancen der Portugiesen nicht so schlecht.
Ich würde nochmal reingrätschen an die linke Seite und mit Spiel machen und so. Ich fand bei Portugal extrem stark, extrem gefährlich und was auch meiner Meinung nach entscheidend war, so haben sie das letzte Tor gegen Dänemark gemacht und hätten gegen uns auch fast getroffen, was sie in der Endphase machen. Wenn sie hinten liegen, können sie extrem viel Druck machen, indem dann Varela kommt für einen der zentralen Mittelfeldspieler. Spielen sie 4-2-3-1, Varela und Nani überladen zu zweit die rechte Seite und Coentrão links spielt mega aggressiv und sie bolzen den Ball von Flanke zu Flanke. Damit sind die so breit und haben so viel Stärke im 1 gegen 1, dass sie kaum noch verteidigbar sind von einer Viererkette. Mhm. Und deswegen hatten sie...
Weil der Gegner noch müde ist gleichzeitig.
Ja, das kommt dazu. Das entscheidende Tor gegen Dänemark fiel ja auch, weil da der Quist nicht mehr in den Zweikampf reingekommen ist, weil er nicht mehr Sprint gekommen ist, weil er zu müde war.
Und Ronaldo war ja da gegen Dänemark eigentlich komplett im Zentrum. Der hat sich ja, Gebrselassie hat gut gespielt gegen ihn, finde ich. Hat beim Tor ein bisschen zu langsam geschalten, aber ich finde, das war auch schwer zu verteidigen, wenn da der Angreifer, der Offensivspieler mit Tempo kommt, wie Cristiano Ronaldo bei diesem Kopfballtor. Und der war ja eigentlich nur noch im Zentrum. Der war nur noch im Zentrum zu finden. Ja.
Also, eure Tipps für das Spiel jetzt.
Lass mich mal noch kurz den Gedanken zu Ende bringen. Also ich glaube, dass wenn Spanien, wenn der Bosque nicht was ganz Kluges macht, dann wird Spanien mit dieser Endphasenstrategie von Portugal krasse Probleme kriegen, weil ich glaube, Navas und Silva werden Coentrão nicht besonders gut verteidigt bekommen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, finde ich. Den überhaupt kriegt Coentrão, wenn er am Ball ist, kriegt den eigentlich kein offensiver Flügelspieler am 1 gegen 1 richtig verteidigt. Der kann eigentlich jeden austribbeln und da macht dann Portugal auf Flankenwechsel Coentrão, Dribbling, dann irgendwie Ball rein. Und das wird Spanien vermutlich auch nicht unter Kontrolle bringen, außer sie spielen 4-5-1. Und dazu schreibe ich noch einen Artikel.
Eure Tipps?
2-1 Portugal.
Martin?
2-0 Spanien. Trotzdem.
Oh, zwei unterschiedliche Tipps. Du hast die ganze Zeit gegen Spanien argumentiert. Jetzt kommst du mit.
Sie sind halt das bessere Team und ich habe ja auch gesagt, dass sie wahrscheinlich die Mitte überladen können und dann vielleicht dann doch Vorteile haben.
Ich muss auch dazu sagen, meiner ist absichtlich mutig, weil ich auch. Ja. Ich glaube nicht daran, dass Spanien, dass eine Mannschaft. Klar, ist Spanien die dominierende Mannschaft der letzten Jahre und wird es vielleicht auch noch länger sein, aber es ist einfach extrem schwierig, drei Turniere hintereinander zu gewinnen. Und irgendwann hast du mal den Ausrutscher nach unten. Und ich glaube, dieses Mal ist es soweit, entweder halt im Halbfinale oder dann im Finale gegen Deutschland.
Das ist aber auch eine Floskel, es ist extrem schwer, drei Turniere in Folge zu gewinnen.
Ja, aber dann
sind einmal wir jetzt... einer probiert, nee, zweimal einer probiert.
Ja, warum hat es nur zweimal einer probiert? Weil es nur zweimal einer überhaupt die Möglichkeit gehabt hat dazu.
Ja, eben, ja, da kannst du ja nicht sagen, das ist extrem schwer. Es ist ja einfach extrem schwer, ein Turnier schon zu gewinnen.
Gegen den Augsburg Floskel wehre ich mich, aber du hast recht, da sind wir jetzt wieder bei den verschiedenen Philosophien. Der Taktikexperte versucht zur Qualität zu erklären. Bei mir kommt dann so noch ein bisschen Psychologie mit dazu. Aber ja.
Ich habe übrigens so das Gefühl, dass das eigentlich nicht klappen kann. Also prinzipiell sehe ich es genauso. Nur so der Satz, es ist schwer, dreimal in Folge 1 zu gewinnen. Ja, ist klar, aber wenn du schon zweimal. Es ist auch schwer, dreimal in Folge eine 6 zu würfeln, aber das macht es nicht schwerer, wenn du es schon zweimal gewürfelt hast. Das dritte Mal.
Das ist jetzt ein abwegiger Vergleich, aber jetzt
kommt nee, das ist ein absolut alles andere als abwegiger Vergleich.
Nämlich, es geht jetzt um das Team, das auch zweimal hintereinander gewonnen hätte, wenn nicht die Spanier wären. Und zwar nämlich das deutsche Team. Da direkt die Frage, die alle brennend interessiert, wahrscheinlich werden sowieso alle die ersten 20 Minuten des Podcasts überspringen und direkt zu diesem Punkt kommen. An Christoph erstmal gestellt, wird Deutschland mit derselben Formation und derselben Aufstellung spielen wie gegen Griechenland? Oder wird Jogi Löw wieder seine Wechselspielchen abziehen?
Ich habe den Maulwurf noch nicht getroffen. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht voraussagen. Ich habe auch keine Kristallkugel hier stehen. Ich weiß es nicht. Wenn du mich fragst, was denkst Vermutung du denn, ob es sinnvoll wäre, würde ich sagen, ja, sinnvoll. Ich hätte da nur so eine Idee. Die würde ich aber dann vielleicht später diskutieren, wenn es um die Taktik und um Andrea Pirlo geht. Ob man vielleicht Erfolg hätte, Toni Kroos mit reinzunehmen und Mesut Özil ein bisschen auf die rechte Seite zu schieben. Vor allem im Defensivverhalten. Aber grundsätzlich fand ich das gut, dass Jogi Löw umgestellt hat gegen die Griechen, weil die eben sehr kompakt gestanden sind. Habe mich sowieso gewundert, warum Reus nicht schon früher mal zumindest eingewechselt worden ist, so nach 75 Minuten oder so. Auch Schürrle hätte ich gern öfter gesehen. Dann mit Klose den spielstärkeren Stürmer reinzunehmen, war, denke ich, die richtige Entscheidung. Hat immer auch wieder auch Löcher gerissen für Özil oder Reus oder sogar Khedira, die da reingestoßen sind. Und ich glaube, das kann gegen Italien auch sehr, sehr gut funktionieren. Also ich denke, ich würde gerne die gleiche Formation wieder sehen. Hab bloß zwei Fragezeichen da. Das eine ist bei mir Bastian Schweinsteiger. Ob man den nicht vielleicht mal durch Toni Kroos ersetzen sollte, ganz normal auf der 6 und das andere eben vielleicht dann Toni Kroos auf die 10 zu nehmen und Mesut Özil. Aber das war so eine Gedankenspielerei, die ich irgendwie in den letzten Stunden gehabt habe. Da habt ihr mehr Ahnung.
Das können wir gleich, also werden wir gleich noch aufgreifen. Ich stelle es einmal kurz hinten an.
Ja, genau.
Ich mache erstmal eine kleine kurze Frage, die wir kurz abhandeln können, nämlich die Flügelstürmer. Das wurde ja gerade auch schon angedeutet. Müller und Podolski oder Schürrle und Reus. Mit Schürrle und Reus hat man relativ viel Risiko gespielt, Martin, im letzten Spiel gegen Griechenland. Da sind auch die Außenverteidiger relativ weit ausgerückt. Man ist ab und an in Kontersituationen gekommen. Meinst du, dass man das gegen Italien wieder riskieren wird oder wird Löw wieder zu der konservativeren, in Anführungszeichen, Variante Müller-Podolski zurückkehren?
Ich weiß nicht. Ich finde, das ist ein extrem schwer vorhersehbares Spiel, weil Italien hat Raute spielt. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Außenverteidigerwechsel gibt, wenn ich ehrlich bin.
Ein Außenverteidigerwechsel?
Ja, das finde ich noch den interessanteren Fakt. Weil das Ding also, ist ja, dass die Außenverteidiger gegen der
Du weißt aber jetzt gerade meiner Frage noch aus. Müller oder
ja. Podolski? Ja, weil ich glaube, ich weiß nicht, ich finde es relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der kann beides machen und wird dann irgendwie... Also ich glaube nicht, dass Deutschland 1:1 die gleiche Spielweise durchziehen wird wie normal. Erstmal so viel. Und okay. Ich glaube, es wird irgendwie irgendwelche Detailanpassungen geben, um halt mit der Raute von Italien ein bisschen besser klarzukommen. Und daran hängt davon ab, was Löw da für Ideen hat, um das umzusetzen.
Okay. Also, welche Detailanpassung meinst du und wieso diese Detailanpassung?
Ja, also das Problem ist halt, dass Italien 4 Spieler im Zentrum hat und die auch sehr flexibel agieren. Man kann da irgendwie nicht mit direkter Zuordnung arbeiten, sondern muss da sich irgendwie was überlegen und gleichzeitig haben sie keine offensiven Flügel, das heißt, die Außenverteidiger neigen dazu, in ein Dilemma zu geraten und die italienischen Außenverteidiger rücken teilweise sehr weit mit auf, teilweise nur ein bisschen, deswegen es ist eine große Imbalance im Spiel, es ist nicht so, dass man es klar aufteilen kann in bestimmte Bereiche, sondern es wird sehr viel, ich glaube, es wird ein sehr improvisationslastiges Spiel. Und ja, ich hatte es ja in diesem Artikel Einblicke in Löws Taktikstube, hatte ich ja genau das Szenario, dass wir eventuell gegen Italien mit Raute spielen, hatte ich da ja schon behandelt. Habe so ein asymmetrisches 4-3-2-1 vorgeschlagen, dass Löw jetzt sowas Extremes macht, glaube ich nicht, obwohl ich es ihm grundlegend gar nicht so wenig zutrauen würde, wie wahrscheinlich die meisten, glaube ich trotzdem nicht. aber ich glaube, Löw wird irgendwelche Ideen haben. Also Christoph hat das schon angesprochen, groß in die Mitte vielleicht, ein bisschen auf rechts. Damit wäre man grundlegend ein bisschen enger, hätte ein bisschen mehr Fokus auf die Mitte. Bei Saretti kann man, glaube ich, links ein bisschen Freiheiten gewähren. Das würde Özil eigentlich zukommen. Und das wäre vielleicht eine gute Idee. Oder vielleicht kommt auch was Extremeres, dass zum Beispiel Bender kommt oder so und man auf ein 4-3-3 Özil rechts, irgend sowas. Also mir fällt es schwer, jetzt eine klare Aussage zu treffen, weil ich glaube, da können sehr, sehr viele Sachen passieren.
Zu groß nochmal, du hast es vorher kurz angesprochen, Christoph, mit Andrea Pirlo und wie man ihn stoppen könnte. Jetzt nochmal die Nachfrage im Detail genau, was könnte Groß da helfen?
Ja, die Frage ist ja immer, wen, also für mich, wenn Italien das Spiel gewinnt, dann über Andrea Pirlo. Also zumindest jetzt ist mein Eindruck nach den Spielen, die ich gesehen habe von Italien.
Zumindest war es die letzten Spiele so.
Genau, also über die Außen sind sie nicht besonders stark. Klar haben sie dann vorne drin mit Cassano und mit Balotelli zwei unberechenbare Spieler, sage ich jetzt mal. Also Balotelli, dem können auch mal 3-4 Sachen mal richtig gut ausgehen. Ich finde auch, dass der gut gespielt hat gegen England. Da waren ein paar Aktionen dabei. Da will ich mal andere Stürmer sehen, ob die Chance überhaupt haben. Ich erinnere mich da an den einen Schuss, den Hart nur abprallen hat lassen und wie er sich den dann nochmal geangelt hat und dann natürlich die große Chance vergeben hat, aus 3-4 Metern, aber dass er den Ball überhaupt so kontrolliert hat und so bekommen hat, das war schon große Klasse. Also vorne drin haben sie sicherlich Qualität, aber ich denke, dass das Spiel auf jeden Fall über Andrea Pirlo dann entschieden wird. Und dann ist halt die Frage, was macht man dagegen? Und Klose oder Gomez ihm nachhetzen zu lassen, ist, denke ich, Quatsch. Özil weiß ich nicht, da im Zentrum, ob der Richtige ist. Ich finde zwar, dass er defensiv einen Riesenschritt gemacht hat, auch in der letzten Saison bei Real Madrid im Verein. Ist aber auch die Frage, ob man ihn sozusagen da als Bewacher verschenkt. Und Groß hat, finde ich, im Champions-League-Halbfinale das gegen Xabi Alonso sehr, sehr gut gemacht. Also im Defensivverhalten war immer da bei ihm, hat ihn gestört. Du musst ja Andrea Pirlo, du musst ihn ja nicht in Manndeckung nehmen, sage ich jetzt mal. Du musst ihm bloß mal ein bisschen die Freiheiten nehmen. Also ich habe da das Spiel zum Beispiel gegen Irland im Kopf. Da hat er keinen einzigen richtigen Zweikampf führen müssen in der ersten Halbzeit. Hat bloß seine Pässe da gespielt, rechts, links, nach vorne, hat ihn wieder gekriegt. Jeder Angriff 2-3 Mal über ihn. Und das musst du halt einschränken. Und dann will ich Italien mal sehen, wenn die sozusagen Ideengeber gar nicht mehr haben, was dann passiert. Und da denke ich halt, wäre vielleicht Groß tatsächlich der richtige Mann. Oder, das müsst ihr jetzt wieder sagen, vielleicht ist es besser dann, Khedira davor nach vorne zu schieben. Aber das ist halt, denke ich, ein bisschen schwierig gegen diese Raute, oder? Einen Sechser dann so nach vorne zu schieben. Weil ich meine, eigentlich ist der Pirlo sozusagen der tiefstehendste Spielauslöser bei den Italienern. Und da dann den eigenen Sechser hochzuschieben und dagegen spielen zu lassen, könnte vielleicht kompliziert werden.
Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob man ihn so in quasi, also ob man ihn mannorientiert behandeln sollte, weil er sich eben so auch so viel freiläuft. Er ist ja nicht nur an die Mitte gebunden, sondern lässt sich auch ab und zu mal ein bisschen fallen oder geht ein bisschen nach außen und so und hat auch Rossi neben ihm, wird vielleicht nicht spielen, aber dann wird vermutlich Motta oder so neben ihm spielen, der das ähnlich macht, dass er sich noch ein bisschen neben ihm fallen lässt und damit hat auch Italien so ein bisschen ein Tandem, was dann auch schwierig ist. Also wenn ich Pirlo ewig deswegen ja, also ich bin gerade wieder an dem Punkt, dass ich es einfach auch schwer zu beurteilen finde. Also grundlegend bin ich absolut bei dir, dass man sich irgendwas einfallen lassen muss. Ich fand eigentlich, dass es England ganz gut gemacht hat, wenn einfach die beiden Stürmer sehr konzentriert und sehr diszipliniert waren und man quasi einfach die Passwege zu Pirlo zugestellt hat. Also Rooney und Welbeck haben das phasenweise gut gemacht, dass er quasi so 5 bis 10 Meter vor Pirlo platziert waren und dann einfach immer aufgepasst, dass Pirlo keine Bälle kriegt. Da gab es dann mal Phasen, wo dann Pirlo nur in ganz, ganz blöden Situationen die Bälle gekriegt hat und nicht so richtig was machen konnte, sondern nur langweilige Verschiebebälle, die zwar auch ganz nett aussahen, aber die wirkungslos waren. Das würde eigentlich ja Deutschland zukommen, weil Deutschland verteidigt ja defensiv dann meistens auch in so einem 4-4-2 Mittelfeldpressing, wo dann Özil und Gomez oder Klose sehr eng vorm Mittelfeld stehen und verhindern wollen, dass die gegnerischen Sechser die Bälle kriegen. Deswegen kann Deutschland das vielleicht auch einfach so verteidigen, Pirlo, ohne dass man was anpasst.
Ich kann dazu nur noch mal kurz zum Abschluss dieses Themenkomplexes Pirlo die Aussage von Joachim Löw heute bei der Pressekonferenz. Nee, gestern war es bei der Pressekonferenz. Er meinte über Andrea Pirlo, er erlebt eine Renaissance, er sei ein genialer Stratege. Mhm. Er spielt die Bälle dorthin, wo sie am meisten wehtun. Das müssen wir verhindern, aber eine Manndeckung ergibt keinen Sinn. Wir reden viel über den Spieler Pirlo und werden Aufgaben verteilen, die ihn behindern sollen. Wie das aussehen kann, hat der Martin und auch Christoph haben es ja gerade angedeutet.
Darf ich noch ganz kurz was dazu sagen?
Klar, natürlich.
Zu Pirlo. Klar, haben wir jetzt lange darüber gesprochen, aber für mich ist er da einfach der entscheidende Mann. Ich würde sogar fast sagen, Pirlo kann der deutschen Mannschaft bei Standards mehr wehtun als aus dem Spiel raus. Ich glaube, aus dem Spiel raus können sie ihn ganz gut in den Griff kriegen, auch egal, ob das jetzt mit Manndeckung ist oder halt aufgeteilt auf mehrere Schultern. Aber der Punkt Standards ist ja auch noch da und da sehe ich so eine kleine Schwäche auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Und noch was von Pirlo, diese weiten Pässe, die er gespielt hat auf Balotelli, über die in den Raum rein, über die Viererkette. Das ist vielleicht auch was, wo die deutsche Mannschaft ein bisschen anfällig ist. Hummels macht das schon besser mittlerweile, aber wenn Hummels eine Schwäche hat, dann die. Siehe Bendtner im Dänemark-Spiel, gut, da war Bartstuber mit dabei, aber das war auch so ein Ball. Diese Aktion, wo es vielleicht dann hätte Elfmeter geben können.
Dazu ja, da hat man ja auch gegen die Schweiz aber, Probleme gehabt.
Kann man aber kurz sagen, dass wir auf jeden Fall die zwei fairsten Teams dieser EM aufeinandertreffen. Die Italiener haben ganze 11 Fouls gemacht in den 120 Minuten gegen England. Und Deutschland, ich meine, es waren auch 9 oder 10, die sie gemacht haben in ihrem Viertelfinale. Ich glaube tatsächlich, dass wir ein sehr, sehr faires Spiel erleben werden.
Ich habe übrigens gerade nebenbei läuft bei mir das WM-Halbfinale 2006 und da hat Pirlo ja auch schon mitgespielt und damit hatte er ein paar Situationen, weil da hat Deutschland auch das normale 4-4-2 Pressing gespielt mit teilweise Tiefenstürmen und wenn da Klose und Podolski richtig gut mitgearbeitet haben, da hatte Pirlo ein paar Aussätze und hat sogar 2-3 Bälle richtig gefährlich verloren. Also es geht vielleicht so, wie man es normal spielt. Wobei da auch keine Raute war bei Italien.
Da hast du mir eine perfekte Überleitung gegeben an eine Frage, die du garantiert nicht mal mögen wirst, deswegen stelle ich sie an Christoph. Und zwar das WM-Halbfinale 2006. Wir haben noch einige Spieler im Kader, die eine wichtige Funktion haben, die damals dabei waren. Klose, Podolski, Lahm, Schweinsteiger, Mertesacker, der zwar auf der Bank sitzt, aber auch für das Team wichtig ist. Wie weit ist diese Niederlage noch in den Köpfen der Spieler? Ist sowas etwas, was dann auch behindert?
Ich mag die Frage auch nicht.
Nee.
Aber ich beantworte sie gerne. Also ich finde grundsätzlich immer diese Rückblicke, das finde ich ein bisschen komisch, ja. Also, was weiß ich, All-Time-Statistik zwischen Dortmund und Köln wird wahrscheinlich Köln gewinnen. Ist für die letzte Saison aber ziemlich irrelevant gewesen.
Ja gut, okay, aber das ist wieder eine andere Sache.
Aber ich denke vor allem, dass die deutsche Mannschaft sich seit 2006 extrem weiterentwickelt hat. Also wirklich extrem.
Das war das zentrale Punkt.
Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich die richtige Antwort auf die Frage, ja. Also ich würde einfach da den Vergleich zu 2006 nicht mehr ziehen. Ich habe jetzt mir nicht aufgeschrieben, wie viele Spieler dann noch dabei sein werden auf beiden Seiten. Wir haben jetzt schon gehört, Pirlo bei Italien. Buffon wird wohl auch schon mit dabei gewesen sein, sonst bin ich mir bei den meisten nicht sicher, ehrlich gesagt.
Nee, sonst keiner.
Ja, bei Deutschland.
Bei Deutschland halt noch vier, also bei Deutschland mindestens 4 Spieler
dabei. Der Startaufstellung. Ja.
Und nur 4 also Spieler,
zwei,
genau.
Zwei, also die Mannschaften haben relativ wenig miteinander zu tun und Deutschland hat einfach in den letzten Jahren allein schon zu 2010 einen Riesensprung nochmal gemacht. Also natürlich kann man dann, deswegen war es ja eine zweigeteilte Frage, wie sehr ist das noch in den Köpfen drin? Das kommt ja vielleicht dann so ein bisschen mit dazu, dass es ein bisschen Psychologie ist. Klar denkt man vielleicht vorher dann schon als Spieler dran, Mensch, die haben wir noch nie geschlagen bei einem großen Turnier. Aber vielleicht ist es gleichzeitig auch wieder Motivation, das mal zu ändern. Und ich meine, gegen Sieg gegen Italien als Deutschland wird jetzt auch so schnell keine andere Nation einfallen, außer vielleicht die Niederlande, die man lieber schlagen würde in einem großen Spiel. Und Spanien momentan. Spanien also Motivation sicherlich. Wird riesengroß sein, auch nach dieser 2006-Sache, ja, Niederlage im eigenen Land, ich weiß es noch ganz genau, die Euphorie war wirklich riesig. Gerade die Argentinier geschlagen, nee, Quatsch, nicht die Argentinier geschlagen, aber riesen Weltmeisterschaft gespielt im eigenen Land. Und dann diese ja schon bittere Niederlage und muss man auch sagen, 2006 war es ja wirklich sehr verdient für die Italiener.
Waren aber wirklich die Argentinier, war richtig.
Viertelfinale war auch Argentinier, genau, wie 2010.
Ja.
Ja.
Was auch bitter.
Die Euphorie, also ich habe dieses Spiel, ich mache das normalerweise nicht Public Viewing, aber gegen Argentinien habe ich in Berlin gesehen, am Brandenburger Tor. Und die Euphorie war wirklich so riesengroß. Und dann so eine auf die Schnauze zu kriegen im Halbfinale, ausgerechnet gegen Italien, da muss ich leider das Wort ausgerechnet mal.
Ich war auf dem Public Viewing damals und ich hatte das große Problem, dass ich als Fußballfan einfach für Italien war irgendwann, weil sie einfach besser waren. Das war kein schöner Abend für mich,
sagen wir mal so. Ich guck's gerade, es war nicht besser.
Ja, ich fand schon, dass sie besser waren. Also damals, in meiner damaligen Sicht, haben sie einfach besser verteidigt, fand ich. Aber es ist ja auch jetzt Schnee von gestern.
Darf ich noch ein bisschen Substanz
reinbringen? Ja, klar, natürlich.
Also, wie gesagt, ich habe es gerade auf dem zweiten Screen, ist das Spiel zu sehen, gerade bei mir sogar. Deswegen ist schon so, dass Deutschland da einfach vollkommen anderen Fußball gespielt hat. Das ist mit dem von heute nicht mehr zu vergleichen. Und gerade die, die seitdem dabei sind, die wissen das auch genau, glaube ich. Also die spüren das auch. Wenn du dir das Spiel von damals anguckst, da hat Deutschland nur lange Bälle gebolzt. Der gesamte Angriffsplan bestand daraus, irgendwann lang Ball zu bringen in den Sturm. Dann ging der zweite Stürmer und Ballack ging auf den zweiten Ball und die Flügelspieler rückten nach und irgendwie wollte man dann irgendwie durchkommen. Und dieses kontrollierte Spiel durch die Mitte, diese Positionsrochaden, alles, das schnelle Kombinationsspiel, das war einfach nicht da. So, das war nicht zu vergleichen mit dem, was heute gespielt wird. Da war Friedrich noch Rechtsverteidiger, ein rein defensiver Rechtsverteidiger. Da waren im Mittelfeld waren Kehl und Ballack. Da waren auf dem linken Flügel hat Borowski gespielt. So, also das ist einfach nicht mehr mit dem zu vergleichen, was heute da ist. Und das, was Italien damals gespielt hat, ist auch nicht mehr richtig mit dem heute zu vergleichen, aber sie haben damals auch schon viel, viel lange Bälle in die Viererkette reingespielt, die sie gegen England auch wieder gespielt haben. Also sie sind noch so ein irgendwie vergleichbares Team und Deutschland hat sich massiv weiterentwickelt und ich glaube, wenn jetzt ein deutscher Spieler das Spiel nochmal sehen würde, dann würde kein Trauma bei ihm aufkommen, sondern da würde er sehen, okay, was haben wir damals für eine Scheiße gespielt? Morgen zerlegen wir sie.
Aber so deine ungefähr. These ist dann wieder, nochmal jetzt als letzte Frage hierzu, du klingst jetzt wieder so ein bisschen so, dass es eher eine positive Motivation ist, weil die Spieler wissen, wir haben uns seitdem sowas von weiterentwickelt.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Italiener nicht wirklich und diesmal müssen wir es eigentlich hinwegputzen. Also das klingt eher nach positiver Motivation in deinen.
Ja.
Zum Abschluss eure Tipps nochmal. Wer glaubt ihr denn, wird ins Finale einziehen und dann gegen Portugal?
2-0 Deutschland.
2-0 Deutschland, deine Meinung, Christoph?
Ja, ist auch mein Tipp. Also ob es jetzt 1-0, 2-0 oder 3-0 ist oder 2-1. Also oder Deutschland-Portugal ist für mich das Finale.
Ja. Deutschland-Portugal ist für dich das Finale, dann das andere Deutschland-Spanien. Ja gut, ich bin da noch nicht so überzeugt, aber wir werden ja sehen. Ich bin vor allen Dingen nicht so überzeugt, weil ich in unserem Tippspiel so weit hinten liege und ich jetzt einfach die Außenseiter Tipps nehmen muss, wenn ich noch irgendwie aufholen möchte. Deswegen alles auf Portugal-Italien.
Du willst noch mit Gewalt willst du jetzt noch ins Mittelfeld kommen.
Ich will noch mit Gewalt von dir auf jeden Fall in die ersten 100er
reinkommen. Ich habe ja auch überlegt, ob ich auf Portugal tippe, weil ich bin ja nur 10 Punkte hinter der Spitze und das könnte der entscheidende Tipp sein, um zu gewinnen, aber.
Das habe ich mal gemacht, sowas habe ich immer gewonnen, aber es ist jetzt auch egal.
Ja. Beruhigt mich aber, dass ihr so weit hinten liegt oder Tobi,
ich bin Vierter. Ich bin,
so. Er ist nicht, aber ich bin eine komplette Niete in Tippspielen und alles, was das angeht. Ich war auch diese Saison auch schon die komplette Niete.
Ja, ich habe es auch bei der Europameisterschaft extrem, extrem verhauen.
Ich danke euch, dass ihr hier wart. Das war wieder eine schöne, erleuchtende Runde, fand ich.
Aber wir sind doch hier.
Ja gut, dass ihr hört ja jetzt auf, ihr seid gleich nicht mehr da, ihr seid gleich wundersamerweise weg.
Verrückt. Kosmische Energie.
Ich danke euch, dass ihr da wart, besonders Christoph. Super, dass du es einrichten konntest.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Mir auch, danke.
Es geht noch weiter mit einem weiteren Podcast am Samstag. Dann zu Gast jemand von abseits.at, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der René dürfte auch mal wieder vorbeischauen. Er könnte sich von seinen Nachtschichten abraffen, um uns mal wieder zu besuchen. Und ansonsten geht es weiter mit dem Preview. Mit dem Preview zu beiden Spielen, mit den Analysen zu beiden Spielen, alles auf spielverlagerung.de wie gehabt.
Und Retro-Analyse noch.
Und Retro-Analyse. Ich habe noch die große Ehre, dass ich das Deutschlandspiel analysieren darf. Ich werde versuchen, der nachzukommen.
Wir machen gekreuzt, ne? Ich glaube, du machst die Vorschau zum morgigen Spiel, ich mache die Analyse und dann mache ich die Vorschau
Martin
und du die Analyse.
Martin und ich sind das
Halbfinale-Team.
Halbfinale, ja. Alles klar, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Bis Samstag, auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao.